Deutschlandfunk.
Wenn ihr diesen Ruf hört, dann solltet ihr euch ganz schnell irgendwo in Sicherheit bringen, weil der heißt übersetzt so viel wie: Vorsicht Leute, ich habe gerade einen Leopard gesehen. Das ist ein Affe, der euch da warnt. Und zwar eine südliche Grünmeerkatze. Das sind diese bisschen kleineren Affen, so plus minus einen halben Meter groß, mit einem langen Schwanz und so ein bisschen plüschig, graubisches Fell und so ein typisches schwarzes Gesicht. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen, ich finde die sehr hübsch. Und die sind im östlichen und südlichen Afrika zu Hause. Also, bei uns geht es gleich darum, wie unsere Verwandten, wie die Affen, kommunizieren und ob sie vielleicht sogar so etwas Ähnliches wie eine Sprache haben. Ich bin Katrin Ohlendorf. Hi und willkommen im Hörsaal, einem Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir finden für euch die interessantesten Vorträge aus der Wissenschaft, damit ihr immer wisst, was in der Forschung so los ist. Diesmal also in der Primatenforschung. Wir hören gleich einen Vortrag von Julia Fischer. Sie leitet die Abteilung Kognitive Ethologie am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, das übrigens auch Leibniz-Institut ist. Und sie ist Professorin für Primatenkognition an der Uni in Göttingen. Sie erforscht Kommunikation, Intelligenz und Sozialverhalten von nichtmenschlichen Primaten, um auch die Wurzeln unseres Verhaltens besser zu verstehen, der Menschen. Und dafür hat sie auch schon die eine oder andere Auszeichnung bekommen. Für 2025 hat sie außerdem die Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur an der Uni Mainz übernommen und in deren Rahmen hat sie eine ganze studiumgenerale Vorlesungsreihe über Primaten gehalten. Verlinke ich euch natürlich wie immer. Und daraus stammt dieser Vortrag. Wie Affen kommunizieren und was uns das über den Sprachursprung verrät. Julia Fischer.
Sprache ist nicht ein Merkmal. Es ist nicht wie blaue Augen oder wie braune Augen, sondern Sprachfähigkeit beruht auf sehr vielen verschiedenen Komponenten, die zusammenwirken müssen, damit wir tatsächlich diese komplexe Form der Kommunikation einsetzen können. Und dazu gehört, wenn ich jetzt mal anfange beim Output, bei der Produktion, beim Sender, Sender und Empfänger spielen heute eine große Rolle, also beim Sender, dann kann die gesprochene Sprache, also es gibt verschiedene Modalitäten, die gesprochene Sprache, die Gebärdensprache, aber auch natürlich dann irgendwann geschriebener Text, also ist auch eine geschriebene Form von Sprache, von Sprachrepräsentation. Und das muss mental verarbeitet werden. Und da können wir uns verschiedene Fähigkeiten dazu angucken. Das eine ist das wichtige Element, ein repräsentationales System zu haben. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Wort sage oder einen Satz sage, dass sich dahinter eine Idee verbirgt, auch in meinem Kopf. Und dann hoffentlich diese Idee auch in Ihrem Kopf evoziert wird. Dann sprechen wir nicht in einzelnen Wörtern, sondern in ganzen Sätzen. Und wir haben Grammatiken. Und diese geben uns Regeln vor, nach denen wir unsere Wörter anordnen und damit die Bedeutung verändern können. Und das lernen Kinder ganz umstandslos. Also in der Muttersprache oder wenn man als kleines Kind eine Sprache lernt, dann extrahiert man die Regeln aus der Sprache, aus der Sprachgemeinschaft, in der man sich befindet, mehr oder weniger mühelos und wendet die meistens richtig an. Manchmal wird sowas übergeneralisiert auch, aber im Prinzip ist das etwas, wo manche auch von Sprachinstinkt sprechen, weil Kinder eben so mühelos eine Sprache lernen und erst später dann, wenn wir dann vielleicht eine zweite Sprache oder in manchen Fällen die dritte, vierte Sprache lernen, dann merken wir, wie mühevoll das ist, dass wir tatsächlich auch die Regeln lernen müssen in einer neuen Sprache. Aber Regeln spielen eben eine große Rolle. Und dann schließlich spielt das soziokognitive System eine große Rolle in der aktuellen Kommunikation, weil ich natürlich meine Sprache darauf abstelle, dass ich sie beeinflussen möchte. Ich möchte ihren mentalen Zustand verändern. Ich möchte ihren Informationszustand verändern. Ich möchte nicht nur, dass sie ihr Verhalten ändern. Das ist mir bei Ihnen tatsächlich nicht so wichtig, ob ihr Verhalten sich ändert. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass Sie rausgehen und etwas gelernt haben. Das heißt, Ihr mentaler Zustand hat sich verändert. Sie haben etwas Neues erfahren. Sie haben vielleicht einen neuen Gedanken oder Sie gehen mit einer Frage raus. Das ist etwas, was mein Ziel heute ist, dass sich Ihr mentaler Zustand in irgendeiner Weise verändert. Und ich brauche also einerseits diese Maschinerie und dann habe ich sozusagen meinen Input, meine Inputkanäle. Also ich muss hören können, wenn es um eine gesprochene Sprache geht oder sehen können, wenn es um eine Gebärdensprache geht oder wenn es um Text geht. Und beim Output muss ich eben, das ist gar nicht so trivial, in der Lage sein, willkürlich meine Sprachproduktion zu kontrollieren. Das heißt, ich habe irgendwo im motorischen Kortex eine große Abteilung, die dafür sorgt, so eine Art motorische Vorplanung zu machen und den Satz, den ich jetzt sagen werde, schon einmal zu generieren, die Muster vorzugenerieren. Und dann wird die Stimmgebung angesteuert, die Artikulation angesteuert, ich bewege meinen Mund, meine Zunge und natürlich den Stimmapparat und die Atmung muss auch dazu passen. Also wir haben eine relativ komplexe Output-Situation bei gesprochener Sprache und gesprochene Sprache ist unglaublich informationsdicht, weil ich in der Lage bin, eben in der Zeit sehr viele einzelne akustische Elemente, Phoneme, also Silben mehr oder weniger, aneinander zu reihen. Und sie sind in der Lage, das auch alles zu verstehen. Das heißt, diesen Sprachstrom auch wieder zu zerlegen. Und so haben wir also sehr viele verschiedene Facetten. Das sind noch nicht längst nicht alle, aber das sind Kernfacetten, die ich heute mit Ihnen durchgehen möchte. Was können wir über diese Facetten einerseits das akustische Informationen extrahieren oder Signale von anderen verstehen? Was können wir darüber lernen? Und was können wir auf der Produktionsseite uns angucken? Und es ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Teile auseinanderhalten, weil wir da große Unterschiede auf der einen Seite sehen und große Gemeinsamkeiten auf der anderen Seite, was das Verstehen angeht. Und wenn wir uns jetzt also versuchen wollen, die Evolution anzugucken, dann ist natürlich, das hat der Herder damals schon gesagt, als er die Preisfrage im 18. Jahrhundert gewonnen hat, wo kommt die Sprache her? Das ist also keine neue Frage. Diese Frage haben sich Menschen schon ziemlich lange gestellt. Auch in den ganzen Religionstexten finden wir natürlich Aussagen dazu, wie Sprache entstanden ist, wann Gott Sprache gegeben hat. Aber jetzt aus einer evolutionsbiologischen Perspektive finden wir das Substrat dafür, dass sich diese Fähigkeit, diese Sprachfähigkeit entwickelt hat. Man hört auch oft, dass von Vorstufen gesprochen wird. Ich mag das nicht so gerne. Das hat so eine teleologische Konnotation, als würde man unweigerlich dann auf die Endstufe sozusagen der gesprochenen Sprache hin evolvieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Deswegen finde ich evolutionäres Substrat eine bessere Beschreibungsform, uns anzugucken, welche Fähigkeiten sind da schon und die sind vielleicht dann in der Evolution sozusagen genutzt worden und haben sich dann weiterentwickelt. Gut, und was ich heute mit Ihnen besprechen will, ist zum Ersten die Frage der Bedeutung, der Semantik. Also das bezieht sich auf das repräsentative System. Und hier ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen der Bedeutung auf der Senderseite. Also welche Mechanismen liegen der Lautproduktion zugrunde? Ist das bei Affen so ähnlich wie bei uns oder anders? Wie ordnen die Empfänger den Lauten Bedeutung zu? Auch da wieder die Frage, wo sind Ähnlichkeiten, wo sind Unterschiede? Und welche Rolle spielt dann dabei der Kontext? Das könnte man dann sozusagen als Pragmatik auch verstehen. Dann möchte ich kurz auf die Frage der Syntax eingehen. Finden wir sowas Ähnliches wie syntaktische Fähigkeiten bei nichtmenschlichen Primaten? Und schließlich im dritten Teil möchte ich nochmal auf die Rolle der sozialen Kognition in der Kommunikation zu sprechen kommen. Und damit verweise ich dann auch schon auf die Vorlesung nächste Woche, wo es ja dann darüber geht, was Affen über andere wissen. Gut, also was bedeuten die Signale von Affen? Und wir fangen natürlich wie immer mit Charles Darwin an, der 1872 ein Buch verfasst hat mit dem Titel »Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren«. Und er hat sich also mit vielen verschiedenen Tieren, auch mit Hunden beschäftigt, mit Affen. Und er hat sich Homologien auch angeguckt, also Ähnlichkeiten, die evolutiv vielleicht auf einen gemeinsamen Vorfahr zurückzuführen sind, im emotionalen Ausdruck von Menschen. Und hat eben gefunden, dass zum Beispiel Menschen auf der ganzen Welt zum Teil ähnliche Gesichtsausdrücke haben. Und das hat er als Hinweis angenommen dafür, dass das eher angeboren ist und nicht erlernt werden muss, weniger kulturspezifisch ist. Und dazu gehört dann hier zum Beispiel das Gesicht, das man macht, wenn man besonders erschreckt ist. Und damit hat man auch lange operiert im Prinzip in der Tierforschung, hat gesagt, ja gut, die Laute, die Gesichtsausdrücke, die Haltungen, das sind im Prinzip Ausdrücke von bestimmten emotionalen Zuständen oder motivationalen Zuständen. Die Tiere zeigen sozusagen an, was sie als nächstes vorhaben. Und Dann kam Peter Marler auf den Plan. Das war ein britischer Ornithologe ursprünglich, der sich dann aber auch mit Primatenkommunikation beschäftigt hat. Ein Grand Seigneur. Er hat wirklich unglaublich das Feld geprägt, und zwar einerseits der Vogelgesangsforschung. Also er hat alle bahnbrechenden Arbeiten, die man zur Erlernen des Vogelgesangs, also Vogelgesang ist ja erlernt, die Vogelrufe sind nicht erlernt, aber der Vogelgesang ist erlernt. Die bahnbrechenden Arbeiten dazu, dass es bei Vögeln sowas gibt wie eine sensitive Phase, wo sie den Gesang der Artgenossen hören müssen, damit sie sich das dann merken können und dann eine Phase haben, wo die Tiere üben und dann, bis der Gesang kristallisiert und schließlich dann der Vollgesang produziert wird. Das waren alles Arbeiten von Marler und seinen Kollegen. Und er hat sich auch für Primatenkommunikation interessiert und hat dann einen dieser Artikel verfasst, der hieß Primate Vocalization, Affective or Symbolic. Er war der Erste, der gesagt hat, nun, es könnte doch sein, dass es eben nicht nur Ausdruck von Gemütsbewegungen ist oder von affektiven oder motivationalen Zuständen, sondern es könnte doch durchaus sein, dass die Tiere sowas wie eine symbolische Kommunikation haben. Symbolisch heißt, dass es arbiträr ist, also dass sie ein Zeichen verwenden, um darauf auf etwas in ihrer Umwelt zu verweisen. Und die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem, worauf sie verweisen, ist arbiträr. Sie könnten also einen Laut nehmen in der einen Population, um einen Leoparden zu bezeichnen, und in der anderen Population würde dafür ein anderer Laut verwendet werden. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium für symbolische Kommunikation. Und er kam auf den Gedanken, weil er davon gehört hatte, dass ein Kollege, Tom Strusacker, der in Uganda an grünen Meerkatzen geforscht hat, beobachtete, dass die Tiere verschiedene Arten von Alarmrufen machen, wenn sie verschiedene Kategorien von Raubfeinden sehen. Und das ist eines meiner Lieblingspaper aus meinem Fach. Strusacker hat wirklich damals extrem genau beschrieben, wie die Laute, in welchen Kontexten die Tiere diese Laute machen, wie differenziert das ganze Bild ist, wie auch unklar der Zusammenhang zwischen bestimmten Kontexten und bestimmten Lauten ist. Aber Marler interessierte sich vor allem für diese drei Alarmrufe, die die Tiere machen, als Reaktion auf verschiedene Raubfeinde. Und damit ging im Prinzip so eine Art Saga los, weil die ganze Differenziertheit, die im Prinzip von Anfang an offen zutage lag, wegfiel zugunsten einer sehr, ein bisschen zu einer Karikatur geronnenen Geschichte. Und diese Geschichte will ich Ihnen jetzt erzählen. Die steht in jedem Lehrbuch auch immer noch drin. Die hält sich auch. Und es ist wissenschaftsgeschichtlich eben auch interessant zu gucken, welche Dynamiken treten eigentlich bei einem wissenschaftlichen Erkenntnisprozess so zutage. Gut, damals hießen diese Art noch Cercopithecus aetiops, jetzt heißen die Chlorocebus pygoritrus. Die haben einen Alarmruf, wenn die Adler sehen. Die haben einen Alarmruf, wenn sie Leoparden sehen, und einen Alarmruf, wenn sie Schlangen sehen. Und die Leitfrage, die sich daraus ergab und die dann, das war so eines der einflussreichen Paper in diesem Bereich, in diesem Forschungsbereich, wurde damals dann in Science publiziert, haben andere Spezies die Fähigkeit entwickelt, systematisch Signale zu verwenden, um auf Objekte in der Außenwelt zu verweisen. Und wenn die einen Leoparden sehen, gehen die in einen Baum. Wenn die eine Schlange sehen, dann stellen die sich auf die Hinterbeine und gucken, wo die Schlange ist. Und wenn ein Adler zu sehen ist, dann gehen die in den Busch. Dann ist es keine gute Idee, oben in den Baum zu sitzen, ja, weil da wird man dann gleich rausgepflückt. Und entsprechend gibt es diese verschiedenen Rufe, und die will ich jetzt mal vorspielen. Das ist also ein Leopardenalarmruf. Das ist als Reaktion auf eine Schlange. Und das ist auf einen Adler eine Reaktion. Und das können Sie auch unterscheiden. Das lernt man auch ziemlich schnell, wenn man mit denen im Feld ist. So ungefähr, was passiert jetzt hier gerade? Ja, es gibt also diese Rufe, da denkt man ja, okay, jetzt passiert gerade wahrscheinlich das, da wird jetzt ein Leopard sein. Und um jetzt zu fragen, um sozusagen die Tiere zu befragen, ob die Laute alleine für sie schon genügend Informationen beinhalten, dass sie die richtige Reaktion wählen, hat man ein Playback-Experiment gemacht. Das heißt, die Forscher haben dann einen Lautsprecher genommen, haben den versteckt und haben die Laute... Das passiert gleich nochmal, Achtung. Wir haben also einen Lautsprecher versteckt. Das ist ganz wichtig, dass man den dann nicht sieht. Die Affen checken das sofort. Ja, wenn die da einen Lautsprecher sehen, dann wissen die ganz schnell, ich muss hier gar nichts machen. Also man muss tatsächlich sehr genau überlegen, wie man dieses Experiment aufbaut. Das muss plausibel sein. Also da müsste theoretisch ein Affe sitzen können hinter diesem Busch, der etwas sieht, was der Affe, den ich jetzt filme, nicht sieht. Und die haben gezeigt, dass das Vorspiel der Laute alleine ausreicht, damit die Tiere die richtige Reaktion wählen. Die müssen also gar keinen Leoparden sehen, sondern der Ruf reicht, dass die meisten Tiere dann schon die richtige Reaktion wählen und in den Baum springen. Also die allermeisten Tiere gucken erstmal rum. Das ist auch eine adaptive Reaktion. Aber wenn sie dann eine stärkere Reaktion zeigen, dann gehen sie in den Baum. Bei der Schlange stellen sie sich auf, bei dem Ruf, und gucken, ob hier irgendwo eine Schlange ist. Und bei dem Adler-Alarmruf eher in den Busch. So, und das war bahnbrechend. Science, New York Times hat darüber berichtet auf der ersten Seite. Die Leute waren also hin und weg, dass es sowas geben könnte wie Wörter bei den Tieren. Referenzielle Kommunikation, das war so der heilige Gral. Und dann haben aber, nachdem so die erste Aufregung sich wieder gelegt hatte, haben dann noch ein paar Leute ein bisschen schärfer darüber nachgedacht und haben gesagt, nee, also so einfach ist es nicht, weil letztendlich Kontextspezifität, also dass ich einen bestimmten Ruf mache, wenn ich etwas Bestimmtes sehe, das kann auch einfach ein Produkt der Evolution sein. Es kann einfach sein, dass da ein Druck drauf herrscht, dass also wenn diese Mutation auftritt, dass einer einen spezifischen Ruf macht als Reaktion auf einen spezifischen Reiz und die anderen das dann lernen können. Das muss nicht Sprachfähigkeit sein, sondern das kann einfach evolviert sein. Nur, dass man einen spezifischen Ruf hat, das reicht noch nicht, um zu sagen, das ist jetzt hier ähnlich wie Sprache. Ja, das ist dafür deshalb noch lange kein Symbol. Sondern was ich wissen muss, was ich nachweisen muss, ist, dass es willkürlich ist und dass es konventionalisiert ist. Und um uns das anzugucken, haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal diese Alarmrufe in verschiedenen Populationen an, was so ein bisschen was wie der Lackmustest ist. Und wir haben nicht nur verschiedene Populationen genommen, sondern wir haben tatsächlich verschiedene Arten genommen der gleichen Gattung. Also diese Savannenaffen, die kommen überall in Afrika, unterhalb der Sahara vor. Und es gibt mehrere Arten. Und was wir verglichen haben, ist einmal in Westafrika Chlorocebus sabaeus. Die leben da, wo unsere Guinea-Paviane auch leben. Die sitzen tatsächlich bei uns im Camp rum. Wir kennen die sehr gut und auch die anderen Gruppen, die so drumherum sind. Und haben deren Laute aufgenommen und haben mit denen Experimente gemacht und haben das dann verglichen mit den Originallauten, die damals Seifert und Cheney, seine Frau, und Tom Strusacker aufgenommen hatten. Die haben sie uns zur Verfügung gestellt, damit wir die auch analysieren konnten, mal in einer etwas avancierteren akustischen Analyse, wo man sehr viele Parameter berechnet und dann irgendwie avancierte statistische Verfahren einsetzt. Und das Ganze haben wir dann auch nochmal verglichen mit den Lauten, die die Tiere der gleichen Art, also auch Chlorocebus pygorhytus, aber im südlichen Afrika machen. Und um Ihnen so ein Gefühl zu geben, also die westafrikanische Art und die ost- und südafrikanische Art, die sind ungefähr 2,1 Millionen Jahre auseinander. Das schätzt man so. Also da hat sich schon einiges getan in der Zeit, könnte man annehmen. Und um diese Laute bei den westafrikanischen Tieren hervorzurufen, weil man jetzt nicht, wir hatten nicht so viel Zeit, das war im Rahmen einer Doktorarbeit von Tabitha Price, eine fantastische Doktorandin, die leider dann die Wissenschaft verlassen hat, worüber ich noch jetzt traurig bin. Was sie gemacht hat, ist, sie hat Attrappen hergestellt und hat die den Tieren präsentiert. Einmal Leopardenattrappen, Schlangenattrappen und diesen Pappmaché-Adler. Und die Affen waren total beeindruckt von dem Leoparden und der Schlange, nicht aber von dem Adler. Wir haben also sehr viele Laute aufnehmen können, die die Tiere als Reaktion auf den Leoparden machen und Laute, die die als Reaktion machen auf die Schlange. Der Pappmaché-Adler, da passierte gar nichts. Und das Erste, was Tabby dann gemacht hat, war einmal sich anzugucken, wie unterscheiden sich die Alarmrufe der Männchen als Reaktion auf Leoparden in diesen verschiedenen Populationen. Und hier sind die Spektrogramme. Ein Spektrogramm ist das sozusagen die Notenschrift der Bioakustiker. Ja, da haben wir die Frequenz über die Zeit und die Schwärzung ist die Amplitude. Und das kann man dann auch irgendwann, wenn man sehr viel Erfahrung hat, selber lesen. weil man dann weiß, ah, das ist jetzt hier, hier geht zum Beispiel die Amplitude so runter, der Laut müsste also so ein bisschen tiefer werden in der Frequenzverteilung. Ich kann natürlich die Länge sehen, ich kann eine Modulation sehen und so weiter und dann auch hören. Und ich spiele Ihnen jetzt nochmal diese Laute vor. Das ist Westafrika. Jetzt gehen wir nach Ostafrika. Und nach Südafrika. Also wir finden bei dieser sehr feinen, genauen statistischen Analyse statistische Unterschiede zwischen Westafrika und Ost- und Südafrika. Ost- und Südafrika sind einander ähnlicher, aber es sind im Prinzip dieselben Laute. Die unterscheiden sich ein bisschen in der Länge, ein bisschen in der Intensität, aber es gibt keinen fundamentalen Unterschied. Es ist nicht so, wie wenn ich nach Frankreich gehe und sage, wie heißt denn das da? Und dann sagen die, das heißt le table. Und hier sagt man der Tisch. Ja, also das haben wir da nicht, sondern wir haben ganz klar Hinweise darauf, dass das angeborene Muster sind, die sich offensichtlich auch noch nicht mal im Verlaufe von 2,1 Millionen Jahren besonders ändern. Das haben wir eine hochkonservierte Struktur hier. Wir haben uns natürlich dann gefragt, warum haben, das gilt auch für die Schlangenalarmrufe, wir haben uns dann gefragt, warum haben die Tiere jetzt keine Reaktion gezeigt auf diese Pappmaché-Adler? Lag das daran, dass es einfach ein schlechtes Modell war, wenig überzeugend? Wobei in anderen Populationen, in anderen Arten, noch viel scheußlichere Pappmaché-Adler sehr starke Reaktionen ausgelöst haben. Also wir haben auch sehr viele Aufnahmen von Lauten, die sie gemacht haben, wenn sie einen tatsächlichen Leopard gesehen haben. Oder aber auch einen Touristen, der ein T-Shirt mit einem Tigerkopf hatte. Das ist auch ein Auslöser. Wir wussten auch, dass sie tatsächlich als Reaktion auf Schlangen Alarmrufe machen. Aber wenn wir irgendwelche großen Raubvögel hatten, haben die Tiere auch so keine Alarmrufe produziert. Oder wirklich dann später, dann haben wir mal 2, 3 Aufnahmen bekommen. Und dann haben wir uns gefragt, ja gut, was ist da los? Haben die vielleicht keine Reaktion? Vielleicht finden die nichts, was in der Luft ist, bedrohlich und haben deshalb keine Alarmrufe? Oder was passiert, wenn wir denen jetzt was zeigen, was sie noch nicht kennen? Machen Sie dann einen Laut, der sich ganz doll unterscheidet von all den Luftalarmrufen, die wir in Ost- und Südafrika sehen. Und dazu haben wir den Tieren eine Drohne auf den Hals gejagt. Haben also eine Drohne gestartet und diese Drohne hat dann die Tiere auch angeflogen und ist dann irgendwann wieder abgedreht. Und wir haben die Laute der Tiere aufgenommen und die Vorhersage wäre, wenn die eine gewisse Flexibilität da haben oder sich einigen müssten, wie sie was benennen, dann würde am Anfang jeder was Unterschiedliches machen und irgendwann würden die konvergieren auf einen Laut, den sie benutzen. Wenn es aber genauso ist wie mit den Belllauten von den Männchen, dann würden wir erwarten, dass sie im Prinzip einen Ruf machen, der dem Adler-Alarmruf der ostafrikanischen Tiere sehr ähnlich ist. Und tatsächlich haben die gerufen als Reaktion auf die Drohne. Also klare akustische Reaktionen, wir haben es aufgenommen und dann analysiert. Ich zeige Ihnen jetzt wieder nur die Spektrogramme hier im Vergleich. Das ist von den weiblichen Tieren, die obere Reihe sind die Tiere aus Westafrika, die untere Reihe sind die Tiere aus Ostafrika. Und Sie sehen schon an den Spektrogrammen, dass sich da nicht so wahnsinnig viel getan hat. Also das, was wir für die männlichen Belllaute haben, finden wir für die weiblichen Tiere auch für alle 3 Lautkategorien. Sie müssen mir jetzt einfach glauben, dass da wirklich eine sehr elaborierte statistische Analyse hintersteht, aber ich wollte Sie mit den Details jetzt hier verschonen, aber ich spiele Ihnen einfach nochmal die Laute vor, weil es so schön ist. Also das ist hier Luftfeind. Das ist Leopard. Und Schlange. Ja, also im Zweifelsfall kann man ganz feine Unterschiede erkennen. Ja, hier in dem Fall sind es natürlich auch unterschiedliche Individuen, aber im Prinzip ist es erstaunlich, wie hoch konserviert dieses System ist, wie wenig Flexibilität da ist. Obwohl die sich ansonsten schon auch unterscheiden, zum Beispiel in der Fellfarbe oder die haben ja blaue Hoden, die grünen Meerkatzen. Bei der einen Art sind die viel blauer als bei der anderen. Warum ist das so? Also da tut sich was, ja, bei der, was so sexuelle Selektion angeht. Aber die Rufe, da tut sich ganz wenig. Und für die Männchen ist das im Prinzip dasselbe. Der einzige Laut, der tatsächlich sich mehr unterscheidet, das ist der, den ich schon vorgespielt habe, nämlich diese Belllaute. Das deutet darauf hin, dass da die sexuelle Selektion tatsächlich nochmal eine besondere Rolle spielt. Also, was wir gefunden haben, in dieser Analyse ist, dass bei dieser Art die Rufstruktur genetisch fixiert ist und auch die Beziehung zwischen dem Auslöser und der Rufstruktur genetisch fixiert ist. Das ist also das klassisch im Beritt der Ethologie. Die Ethologie spricht viel davon, was ist angeborenes Verhalten, dass wir Auslöser haben und Reaktionen. Und genau das sehen wir eigentlich. Es ist mit einem klassischen ethologischen Ansatz ganz wunderbar zu erklären. Wir brauchen keine linguistischen Konzepte, um dieses Kommunikationssystem gut zu beschreiben. Was aber passiert, wo die Flexibilität ist, ist, wie die Tiere ihre Umwelt beurteilen. Das sieht man sehr schön. Das war in der tatsächlich in der ersten Studie von 1980 sehr genau aufgedröselt. Die Babys, die machen Luftalarmrufe auf alles, was von oben kommt. Ja, das kann eine Taube sein, das kann ein Blatt sein, das runterfällt. Und die lernen graduell mit zunehmendem Alter, dass tatsächlich eigentlich nur eine der Raubvogelarten für sie selbst gefährlich ist und nur auf diesen wird dann ein Alarmruf gegeben. Also die Kognition verändert sich. Die lernen auch, ihre Umwelt immer genauer zu klassifizieren. Und genauso ist es mit den Drohnen. Wenn man zum 10. Mal mit der Drohne über so einen Affen rüberfliegt, dann macht er irgendwann nichts mehr, weil er gelernt hat, dass es nicht gefährlich ist. Aber die angeborene primäre Reaktion ist, da ist was aus der Luft, was ich nicht kenne, was unter Umständen bedrohlich sein könnte, dann wird dieser Ruf gezündet, wenn man so will. Und das Lernen ist sozusagen nur auf der Erkennensseite, aber nicht auf der Seite, wenn ich einmal diesen Zustand habe, es ist gefährlich, dann hat das Tier keine Kontrolle mehr darüber, welcher Ruf dann produziert wird. Und das ist die Flexibilität. Also es tut sich was im Laufe der Individualentwicklung, aber es ist nicht so, dass sie lernen zu sprechen. Und was da noch erschwerend hinzugekommen ist, wenn man jetzt nicht nur die Alarmrufe anguckt, sondern auch andere Rufe in anderen Kontexten, zum Beispiel aggressiven Kontexten sich anguckt, dann haben wir hier sehr ähnliche Rufe, die auch in der Aggression zwischen Gruppen und innerhalb von Gruppen gegeben werden. Und das deutet für mich darauf hin, dass gerade die Rufe, die als Reaktion auf Schlangen gegeben werden, dass die sowas eine Mobbing-Komponente haben. Die haben im Prinzip, sind das so Rekrutierlaute. Das passiert auch so, wenn die eine Schlange sehen, dann stehen die auf zwei Beinen, machen diese Rufe und die anderen kommen. Und genau das ist das, was ich auch erzielen will, anthropomorph gesprochen. Wenn ich in einer Auseinandersetzung mit anderen bin, dann will ich ja auch die anderen rekrutieren. Das hat also so einen Mobbing-Ruf. Und ich habe mit Chini und Seifert, das waren ja meine Mentoren in Philadelphia und ich liebe beide heiß und innig und habe wahnsinnig viel von denen gelernt. Aber darüber haben wir uns wirklich episch gestritten, wie man das zu interpretieren hat und ob man verschiedene emotionale Alarmzustände haben kann. Und ich habe immer gesagt, ich kann mir das gut vorstellen und die haben immer gesagt, das kann nicht sein, das muss irgendwie anders funktionieren. Inzwischen ist der Konsensus ein bisschen mehr in die Richtung gegangen, dass man verschiedene emotionale Zustände haben kann und die eben unterschiedlich ausdrückt. Und bei den männlichen grünen Meerkatzen ist es tatsächlich auch so, dass sie diese Belllaute nicht nur machen, wenn sie einen Raubfeind sehen, sondern zum Beispiel auch in Auseinandersetzung mit anderen Männchen, auch zwischen Gruppen. Und dass das etwas damit zu tun haben könnte, dass sie ihre Stamina auch signalisieren. Also sind die jetzt besonders im Saft, haben die besonders viel Energie? Und eine Studie, die wir jetzt gerade publiziert haben, das war ein Doktorand auch aus meiner Abteilung, Lukas Schad, der hat sich angeguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit zu rufen in Abhängigkeit vom Rang. Und er hat das an vielen verschiedenen Gruppen gemacht, eine irre Sample Size, eine irre Stichprobe gehabt. Und was er gefunden hat, ist, dass in den allermeisten Fällen ruft nur das ranghöchste Männchen. Oder ruft vorwiegend. Und ansonsten finden wir auch immer noch einen Effekt von Rang. Aber vor allem ist es ganz deutlich, dass jeweils das Top-Männchen die Position hat, wo er sich in den Baum hängt und ruft und anzeigt, in was für einer fantastischen Verfassung er doch ist, so dass kein anderer es wagen sollte, ihn anzugreifen. Und die Weibchen vielleicht denken könnten, das ist aber wirklich ein super Kerl und das sollte der Vater meines Nachwuchses sein. Und das sehen wir tatsächlich auch bei vielen anderen Arten, bei den Bärenpavianen, die ich untersucht habe. Da gibt es auch Rufe, die die Männchen machen, um zu signalisieren, sie sind in einer guten Verfassung. Da findet man sehr schöne statistische Zusammenhänge zwischen dem Rang und der Rufqualität, dem Alter und der Rufqualität oder ob die am Anfang einer Rufsequenz sind und sich noch richtig toll anhören und am Ende der Rufsequenz eben nicht mehr ganz so toll anhören. Da finden wir immer dieselben Muster. Also Rufe sind für die Tiere auch Ausdruck ihrer Qualität und weniger dessen, dass sie sich darüber informieren, wer da gerade hinterm Busch sitzt. Aber die anderen sind eben nicht blöde und können alles das interpretieren. Die können diese akustische Information nehmen, die wissen, wer gerufen hat, die wissen die Wahrscheinlichkeiten auch von Einzelnen. Also man kann Experimente machen, wo man sozusagen unzuverlässige Rufer erzeugt, wo man immer wieder in Situationen, wo gar nichts ist, Alarmrufe von einem bestimmten Tier vorspielt, dann wird der ignoriert. Ja, solche Schlussfolgerungen können die Empfänger machen. Die Empfänger sind schlau, aber die Rufer haben wenig Flexibilität. Die sind auch schlau, aber die haben wenig Flexibilität und wenig Kontrolle über ihren Output. Und wenn wir jetzt also nochmal ein wichtiges Konzept aus der Linguistik nehmen und uns angucken, in welcher Beziehung befinden sich das Bezeichnende, das Zeichen mit dem Bezeichnetem, also dem Objekt oder die Idee, auf das es verweist, dann haben wir den ikonischen Modus, der da diskutiert wurde, eingangs von Peter Mahler auch, der sagte, nee, es ist nicht ikonisch. Also ikonisch heißt, dass die Zeichen dem ähneln, was sie bezeichnen. Also wenn Sie jetzt ein Brezel sehen und das ist dann das Schild für Bäcker, ja, das ist sozusagen ein ikonisches Zeichen. Wir sehen keine Ähnlichkeit, es gibt auch keine onomatopoeische Form, also dass sich das so ähnlich anhören würde wie ein Leopardenruf oder sowas, das ist es nicht. Aber wir sehen eben auch keine Evidenz dafür, dass es symbolisch ist. Also wir sehen keine arbiträre Beziehung, dass die Tiere sich darauf einigen könnten, heute bezeichnen sie das Bett als Bild und das Bild als Bett. Ja, das, was wir machen können. Wir können uns nämlich einigen, dass wir die Dinge ab morgen anders bezeichnen. Und das ist bei den Affen nicht gegeben, sondern die sind gefangen gewissermaßen in ihren angeborenen Mustern. Also das ist es auch nicht. Und dann bleibt übrig die Form, was wir als indexikalischen Modus bezeichnen. Das ist nämlich, dass es eine kausale, festgelegte Beziehung gibt. Dass das eine im Prinzip ein Anzeichen für was anderes ist. Und das passt eigentlich sehr gut zu dem, was wir bei den Tieren sehen. Auch, dass es eine kausale, festgelegte Beziehung zwischen Auslöser und Ruf gibt. So, das sind jetzt also die grünen Meerkatzen. Dann können Sie sagen, ja, das ist aber nur eine Gattung und vielleicht ist das bei anderen Tieren ganz anders. Wir haben uns das dann auch bei den Pavianen angeguckt. Sie wissen, es gibt verschiedene Pavianarten und dann kann man die sich auch vergleichend angucken. Und die leben in völlig unterschiedlichen Gesellschaften, die unterscheiden sich im Aussehen und so weiter. Wenn man sich die Rufe anguckt, das ist geradezu erschütternd, wie wenig sich da getan hat. Auch da haben wir wieder sehr umfangreiche akustische Analysen des gesamten Lautrepertoires auch gemacht. Also nicht nur Alarmrufe angeguckt, sondern alle Rufe, die die machen. Und wir finden hier, das sind jetzt die Guinea-Paviane, das ist so ein weiblicher Kontaktruf, Bellruf, den die machen, wenn sie den Kontakt zur Gruppe verloren haben. Aber so die Alarmrufe hören sich auch ähnlich an. Und das ist ja von einem Bärenpavian. Und das sind die männlichen Displayrufe. Da haben es die Guinea-Paviane nicht so mit. Jetzt die Bärenpaviane, die haben es da sehr mit. Und das sind die Grunzer, die die machen, wenn die sich aneinander annähern. Das sind so Ausdruck der freundlichen Gesinnung, wenn man so will. Also was Sie jetzt rausgehört haben, ist, dass die Bärenpaviane sehr viel größer sind als die Guinea-Paviane. Ja, die haben also tiefere Stimmen entsprechend. Und wenn man die Größenunterschiede noch rausrechnet, dann haben wir fast wieder keine Unterschiede zwischen den Rufen. Wir haben uns das auch noch für eine dritte Pavianart angeguckt. Das ist alles dasselbe. Und auch das ist wirklich interessant. Wir sehen in der sozialen Evolution, in der Verhaltensdisposition, da ändert sich viel zwischen diesen verschiedenen Arten in den verschiedenen Gesellschaften, aber die Laute bleiben mehr oder weniger dieselben. Und das ist eine große Frage, warum ist das so? Also was verhindert im Prinzip eine größere Anpassungsfähigkeit eines Verhaltensmusters? Oder ist der Druck nicht groß genug, als dass man das hervorbringen könnte? Also es gibt ja beide Möglichkeiten. Entweder es gibt einen großen Druck, aber es gibt irgendwelche entwicklungsbiologischen Beschränkungen, die das verhindern. Oder aber es ist eben kein Druck da, weil es halt so passt. Ja, vielleicht ist es gar nicht nötig. Und diese Frage kann ich nicht beantworten, aber ich kann Ihnen noch eins mitgeben. Das ist der Verlauf der Entwicklung dieser Belllaute, die Sie jetzt schon kennengelernt haben, bei Bärenpavianen über verschiedene Altersstufen. Also wir fangen hier an mit den Kindern und dann Juvenile, die Jugendlichen und die Adulten. Und Sie hören wieder, die Tiere werden größer, damit verändert sich die Rufstruktur, aber das Muster ist im Prinzip dasselbe. Und für die Männchen Und hier sehen wir wieder sexuelle Selektion am Werk. Die Männchenrufe verändern sich überproportional doller. Die unterscheiden sich von den weiblichen Rufen überproportional. Und das ist ein Ausdruck der sexuellen Selektion. Und die benutzen tatsächlich, wie ich schon gesagt hatte, diese Laute sehr intensiv, sehr viel, um eben ihre Kampfkraft und ihre Motivation in eine Auseinandersetzung zu gehen, zu signalisieren. Und es gibt eine sehr schöne Studie, die eine Kollegin von mir gemacht hat. Ich durfte da auch noch ein bisschen mithelfen. Und zwar hat sie sich angeguckt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiere tatsächlich am Ende sich physisch angreifen, wenn die vorher diese Display-Laute machen und die sich mehr oder weniger unterscheiden. Und was sie gefunden hat, wenn der eine eben wahoo, 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 wahoo macht und der andere macht wahoo, wahoo, dann gehen die sofort wieder auseinander. Aber wenn die Rufe relativ ähnlich sind und die mit einer ähnlichen Rate rufen und ähnlich lang rufen, das sind die Auseinandersetzungen, die dann eskalieren und wo es dann am Ende zu einem physischen Fight kommt. Ja, das heißt, es ist für die im Prinzip eine Form, sich abzuschätzen gegenseitig und zu prüfen, lohnt es sich, kann ich riskieren, mit dem anderen in einen Kampf zu gehen? Und das ist auch eine wichtige Form von Kommunikation, vorher praktisch so ein Assessment zu machen, in welchem Zustand ist der andere und dann die Verhaltensstrategie entsprechend zu wählen. Und die sparen sich sozusagen die Kosten einer physischen Auseinandersetzung, indem sie sich vorher schon abgeschätzt haben und der eine im Prinzip ableiten konnte, dass er gegen den anderen gar keine Chance hat. Dann kann der das Spielfeld verlassen, ohne sich selber zu verletzen. Und all das unterscheidet sich doch sehr deutlich von dem, was wir bei uns Menschen finden. Allein in Afrika werden über 1000 Sprachen gesprochen. Und wo wir im Senegal arbeiten, gibt es 11 Sprachen. Ja, fast alle, mit denen wir arbeiten, können ungefähr 4 oder 5 Sprachen sprechen. Und diese Vielfalt beruht darauf, dass wir Sprachen lernen können und lernen müssen. Wir können in Sprachgemeinschaften eben, egal wo wir reingeboren werden, jedes Kind, also fast jedes Kind, natürlich wenn Kinder gehörlos sind, dann müssen die eine Gebärdensprache erlernen, aber hörende Kinder lernen ganz umstandslos sofort die Sprache in ihrer Gemeinschaft, in ihrer Sprachgemeinschaft und dann vielleicht auch noch eine zweite. Es gibt jetzt auch viele Kinder, die lernen 3 Sprachen gleich, weil Vater, Mutter und das Land, in dem sie aufwachsen, irgendwie unterschiedliche Sprachen haben. Auch das geht, das dauert dann ein bisschen länger, aber das funktioniert auch. Und die sortieren diese Sprachen dann irgendwann schön auseinander und sprechen akzentfrei. Und eine interessante Frage ist, wann kommt sozusagen dieser Punkt bei uns, wo wir zwar immer noch eine neue Sprache lernen können, aber wir kriegen den Sound nicht mehr hin. Ja, wir haben dann eben the heavy, very German accent, ja, wenn wir Pech haben. Und das ist also auch etwas, wir sehen, es gibt da eine sensible Phase, wo wir offen sind, die Laute sehr genau auseinander zu hören, wenn man so will, zu wissen, wo sind die kategoriellen Grenzen zwischen verschiedenen Rufen. Das lernen wir alles, ohne groß drüber nachzudenken, als Menschen. Und das ist eine meiner Meinung nach wirklich einmalige Fähigkeit, die ganz spezifisch für unsere Art ist. Wir finden nichts Vergleichbares im Tierreich. Und es ist natürlich auch eng damit verknüpft, dass wir eine kumulative Evolution haben, dass wir nicht jeder immer das Rad neu erfinden müssen, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, dass wir einander etwas erzählen können, dass wir uns Geschichten erzählen können, dass wir aus den Fehlern von anderen lernen können, dass wir Erfahrungen, die andere gemacht haben, mit berücksichtigen können. Das ist alles etwas, was wir als Menschen haben, weil wir eben eine Sprachfähigkeit haben. Und das unterscheidet uns meiner Meinung nach wirklich ganz fundamental von allen anderen Tieren. Was nicht heißt, dass Tiere doof sind. Ja, es gibt eine Studie, die wir damals 2004 gemacht haben, mit Rico, dem Hund, haben Sie vielleicht schon mal von gehört. Das war so ein Border Collie, der völlig wahnsinnig war und wie ein Besenkter die Namen von Spielzeugen gelernt hat. Der kannte am Ende 200 Namen von 200 verschiedenen Spielzeugen und man konnte die irgendwie verstreuen und sagen, Rico, hol den Weihnachtsmann, und dann trabte der los und holte aus seiner großen Menge von Spielzeugen das eine Spielzeug, was der Weihnachtsmann war. Und wir haben Experimente gemacht, wie schnell lernt er das? Der kann das im One-Trial-Learning. Der kann das lernen durch Exklusion. Also man legt 2 Spielzeuge hin oder 10 Spielzeuge, deren Namen er schon kennt, ein neues Spielzeug. In einem anderen Raum sagt man, bring mir das Dings da. Und dann geht der und holt das neue Spielzeug. Der konnte also das sich alles erschließen und er konnte sich's auch merken. So ähnlich wie das Kinder auch machen, wenn sie die Bedeutung eines neuen Wortes lernen. Da ist die Musik. Ja, auf der Seite der Empfänger, der Zuhörer, da ist die Musik. Und dann gibt es natürlich auch Versuche, das mit Affen zu machen. Und zwar hat man, also es gibt viele Studien, die versucht haben, Affen in irgendwelche Stühle zu setzen und dann sollten die eine Aufgabe lösen. Wenn es also klingelt, dann sollen sie den linken Knopf drücken und wenn es irgendeinen Buzzer gibt, dann den rechten Knopf drücken. Hoffnungslos. Trial 4348. Das Tier hat es immer noch nicht verstanden. Ratten lernen das sofort. Affen, wir wissen nicht, was da los ist. Und eine Hypothese, die wir angefangen haben zu testen, ist, dass es was damit zu tun haben könnten, dass die in diesen Experimenten für Futter arbeiten und dass es für die keine angeborene Bahnung gibt, sich zu überlegen, dass ein Ruf Futter bedeuten könnte oder ein Laut Futter bedeuten könnte. Und wir haben das mal im Experiment draußen gemacht mit verschiedenen Drohnen und verschiedenen Foodtrucks, die wir haben fahren lassen. Aber wir haben nicht genügend Daten zusammenbekommen, um wirklich eine Entscheidung herbeizuführen. Aber da könnte schon was dran sein, dass sie das schneller lernen, wenn es um eine Gefahr geht. Da komme ich gleich noch zurück drauf. Nämlich, wir haben dann geguckt, okay, wir haben ja jetzt diese Drohne fliegen lassen. Die haben die Drohne einmal gehört. Also nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Die macht ja so ein spezifisch sirrendes Geräusch. Und als wir die Affen das erste Mal beobachtet haben, wie diese Drohne startete, die haben noch gar nichts gesehen, da haben die schon alle sich umgeguckt. Also die haben sofort reagiert auf ein Geräusch, das sie offensichtlich noch nicht kannten und haben ihre Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Und dann haben sie die Drohne gesehen, haben ihre Alarmrufe gemacht, alles fein. Und jetzt haben wir uns überlegt, was passiert denn, wenn wir denen jetzt, nachdem sie einmal die Drohne gesehen haben, nur das Geräusch der Drohne vorspielen. Und wenn die das also ebenso schnell lernen würden wie der Hund, in so einem Kontext nämlich, vielleicht geht's ja dann schneller. Also haben wir dann das Geräusch der Drohne vorgespielt und hier sehen Sie den Film dazu. Und sie guckt rum, natürlich kommt ja von der Seite das Geräusch, aber sie fängt jetzt auch gleich an, noch öfter nach oben zu gucken. Ja? Und das ist für uns ein Hinweis darauf, dass sie erwartet, etwas in der Luft zu sehen, dass also dieses einmalige Hören des Geräusches schon gereicht hat, dass sie lernt, da kommt was von oben, wo ist es denn jetzt? Ja? Und das haben wir dann auch statistisch ausgewertet und sie haben, also wir hatten auch einen Kontrolllaut und wir haben dann gesehen, ja, die gucken tatsächlich mehr nach oben als nach dem Kontrolllaut und sind sehr viel aufmerksamer als nach dem Vorspiel des Kontrolllautes. Und ein anderes Experiment, das wir auch mit diesen Chlorocebus sabaeus, also den westafrikanischen grünen Meerkatzen gemacht haben, da haben wir uns angeguckt, was ist, wenn man den Kontext variiert, die kontextuelle Information variiert und dann die akustische Information variiert. Und zwar haben wir einmal einen Kontext gehabt, wo nichts vorher war. Dann gab es eine Situation, wo die vorher diesen Plüschleoparden gesehen haben oder eine Schlange gesehen haben. Dann waren die Schlange und der Leopard wieder weg. Man hat gewartet, bis die Tiere wieder auf dem Boden waren und dann bekamen sie einen Ruf von der einen Sorte oder der anderen Sorte zu hören. Das konnte entweder kongruent sein, also sie haben erst einen Leoparden gesehen und dann Leopardenalarmruf oder inkongruent, Leoparden gesehen, aber Schlangenalarmruf. Was wiegt jetzt mehr? Oder interagiert das irgendwie? Gibt es da einen kombinierten Effekt? Und einmal haben wir uns dann hier angeguckt, wie häufig ist es, dass sie in den Baum laufen. Und immer, wenn es vorher ein Leopardenalarmruf war, sind sie eher in den Baum gelaufen als nach einem Schlangenalarmruf. Also da hatten wir einen ganz klaren Effekt bei der ersten Reaktion, was für ein Ruftyp ist es. Aber es wurde dann interessant, wie lange bleiben sie dann im Baum. Und hier haben sie die Informationen zusammengenommen, wenn sie nämlich vorher schon Leoparden gesehen hatten und jetzt auch nochmal einen Leopardenalarmruf gehört haben, dann sind sie sehr lange im Baum geblieben, bis sie dann wieder runtergekommen sind. Also das zeigt, dass die Empfänger tatsächlich in der Lage sind, schnell zu lernen, dass sie den Kontext mit berücksichtigen, den berücksichtigen, wer ruft. Die Empfänger sind schlau, aber auf der Senderseite passiert nicht so viel. Und zur Syntax, da gibt es ein wichtiges Element oder ein Prinzip, das wir da haben. Das ist die Dualität der Artikulation. Von Hockett ist das eingeführt worden, Duality of Patterning. Was wir im Prinzip haben, wenn wir Sprache bilden, ist, dass wir bedeutungslose Silben haben oder Phoneme. Au sagt jetzt erstmal nichts, außer ich sage aua. Aber au und to hat auch keine Bedeutung. Wenn ich die zusammensetze, haben wir ein Wort, das ist bedeutungsvoll. Sie denken an Auto. Und dann habe ich Regeln, wie ich das zusammensetze. Meistens bedeutungsvoll, nicht immer. Drinnen saßen stehend Leute, schweigend ins Gespräch vertieft. Ist jetzt kein sinnvoller Satz, aber Sie kennen vielleicht das Gedicht. Grammatikalisch aber einwandfrei. Sie würden sofort alle sagen, der Satz ist grammatikalisch in Ordnung. Und die Frage ist, finden wir ähnliche Prozesse bei nichtmenschlichen Primaten? Und das Hauptproblem, das wir hier haben, dass wenn wir uns jetzt die Kombinationsebenen angucken, dann habe ich Phoneme, Wörter, Sätze. Und ich weiß gar nicht, wo ich Primatenlaute da einordnen soll. Weil es sind weder Phoneme, das sind nämlich selber bedeutungstragende Laute. Also ich kann eine Schlussfolgerung ziehen, was passiert hier gerade? Ist er aufgeregt oder ist er gut gelaunt oder ist er erbost oder was auch immer? Es ist also kein Phonem, aber es ist auch kein Wort, weil es ja nicht symbolisch ist. Und das heißt, dieser ganze Vergleich hinkt schon da und Sätze haben wir eh nicht. Das hält die Leute aber nicht davon ab, sich das immer weiter anzugucken. Und ich habe hier mal einen Film von Schimpansen, Lautkombinationen. So, und das wird jetzt analysiert, um zu gucken, ob es da eine grammatikalische Struktur gibt. Und tatsächlich, man kann dann also so Übergangsmatrizen machen und gucken, welche Rufe kommen zusammen vor. Das kann man dann hochrangig publizieren. Die Medien reißen einem das aus den Händen und sie lesen dann in der Süddeutschen Zeitung, dass gezeigt worden ist, dass sie Affengrammatik haben. Ja? Denken Sie an dieses kleine Video, was ich Ihnen eben gezeigt habe, wenn Sie das nächste Mal lesen, dass die Schimpansen Grammatik haben. Die haben keine Grammatik, sondern die haben bestimmte Laute, die sie häufiger zusammen machen. Es ist aber keine Grammatik. Aber wir haben da so eine Maschine laufen, die Leute wollen gerne, dass das ganz besonders ist. Aber vielleicht ist es das nicht. Ich würde sagen, natürlich verändert sich die Bedeutung für die Empfänger in Abhängigkeit davon, ob ich nur einen Laut höre oder zwei. Und ob das derselbe Laut ist oder zwei verschiedene Laute sind. Das sind aber allgemeine Prinzipien, dass ich etwas verstärken kann oder dass ich eine Unsicherheit auflösen kann, wenn ich noch ein weiteres Signal hinzufüge. Das ist aber probabilistisch. Das sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die dahinter liegen und nicht Regeln, die dann die Bedeutung systematisch verändern. Und das kennen Sie auch, wenn man, manchmal gibt es Leute, da weiß man nicht, weinen die jetzt oder lachen die. Und dann kommt irgendwann der Laut, wo man sagt, jetzt weiß ich's, was es ist. Oder der Hund knurrt und dann fängt er an zu winseln. Das ist was anderes, als wenn er knurrt und dann bellt. Man hat viele solche Situationen im wahren Leben, bei Menschen, bei Kindern, bei anderen Tieren. Aber das ist eben noch keine Grammatik. Da lassen Sie sich nicht hinter die Fichte führen. Und jetzt will ich noch, ich bin schon wieder über die Zeit, aber ich möchte Ihnen trotzdem gerne noch was mitgeben für intentionale Kommunikation. Das ist wirklich was zum Nachdenken. Ich hoffe, dass Sie dann auch Lust haben, vielleicht abends nochmal zu Hause zu sitzen und zu sagen, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also wenn ich intentionale kommuniziere, dann kann ich entweder gar keine Intention haben nach Dennett. Ich drücke einfach nur meinen Zustand aus. Erste Ordnung ist, ich habe die Intention, das Verhalten von anderen zu beeinflussen. Und die zweite Ordnung ist, die Intention ihres Informationszustands zu beeinflussen. Und so eine klassische Vignette, die man da benutzt, ist die Geschichte. Einer sitzt im Café, da guckt den Kellner an, macht so mit der Tasse. Und dann ist das klar, das Signal für den Kellner zu kommen und den Kaffee nachzufüllen. Natürlich in den USA. In Deutschland muss man dann wieder zahlen. Und die Frage ist, also ich habe ja einmal das Kommunikative, den Ausdruck des Wunsches. Und das Zweite ist aber auch mit dem Angucken das Informative. Ich will auch, dass der Informationszustand des Kellners sich verändert und der dann kommt und mir hilft. Und die Frage ist, finden Sie sowas Ähnliches bei Affen? Also wenn der eine ein Signal macht und der andere läuft weg, kann ich eine Intention zweiter Ordnung dahinter erkennen. Und wenn man sich das Verhalten anguckt, das ist jetzt hier mal so ein Pavian, das ist ein Experiment bei uns im DPZ, da ist Futter versteckt worden, die geht jetzt weg und jetzt kommt jemand, der ist ignorant, der hat keine Ahnung, dass da Futter ist, also tut so, stellt sich mit dem Rücken dahin. Ja. Was passiert da? Zeigt der? Oder hier ist ein Schimpanse, der sieht jetzt gleich eine Schlange und fängt jetzt an, so Hu-Laute zu machen. ganz leise. Und irgendwann taucht da ein anderer Schimpanse im Hintergrund auf. Dann dreht er sich auch um, guckt den an und macht wieder so einen Hu-Laut. Die Schlange ist da hingelegt worden von den Forschern. Ne? Die wussten das, was da jetzt vielleicht noch was passiert. Und die Frage ist, jetzt hat es eine ähnliche intentionale Struktur. Ja? Und man kann das großzügig lesen, wenn man sich einfach nur das Verhalten anguckt und sagen, ja, die Person im Café und auch die Affen drücken ihre kommunikative und informative Absicht aus. Die Reaktionen der Empfänger zeigen, dass sie dieses beides verstehen und entsprechend reagieren. Man kann aber auch sehr skeptisch rangehen und sagen, weder die Person im Café noch die Affen haben eine Intention zweiter Ordnung. Das Ganze ist einfach gelernt. Sie haben gelernt, dass wenn man den Kellner vorher nicht anguckt und guckt, ob der guckt, dass das alles nichts nützt mit der Tasse. Und genauso der Affe, wenn er signalisiert, muss er darauf achten, dass der andere geguckt hat, bevor ich den androhe, weil er sonst nämlich nicht weggeht. Wenn ich den Rücken androhe, da passiert nichts. Ich kann es also einfach gelernt haben. Und der Kellner im Extremfall ist konditioniert worden, die Tasse nachzufüllen, wenn sie gehoben wurde. Der versteht auch nicht, was der andere will. Das kann ich bauen. Ja, ich kann einen Algorithmus entwickeln, der genau dieses Verhalten produziert. Keine Zuschreibung eines mentalen Zustands erforderlich. Und das Problem, was wir haben als Menschen, ist, dass wir natürlich erstens wissen, nee, ich weiß ja, dass es bei mir ganz anders ist. Ich weiß ja, dass wenn ich den Kellner angucke und die Tasse hebe, dass ich mit dem, also dessen Informationszustand verändern will. Außerdem kann ich mit anderen Leuten reden. Ich habe da einen privilegierten Zugang zu den Köpfen von anderen. Die müssen mir nicht immer die Wahrheit sagen, aber das ist ein privilegierter Zugang. Und das haben wir bei den Affen leider nicht. Wir können die nicht befragen. Deswegen ist es wahnsinnig schwierig zu entscheiden, ist das jetzt Intention zweiter Ordnung oder erster Ordnung? Haben die nur versucht, das Verhalten des anderen zu verändern? Und dazu braucht man also Manipulationen, experimentelle Manipulationen des Informationszustands des Gegenübers. Das ist tricky. Ich will Ihnen gar keine eindeutige Entscheidung hier mitgeben. Ich denke aber, dass die sparsamste Erklärung, und wir tun gut daran, uns an die sparsamen Erklärungen zu halten, weil wir ansonsten gleich irgendwie im Wald mit der Fee sind und dann wird alles magisch. Ja? Also als Forscherin würde ich sagen, ein Teil der Kommunikation von Affen ist zielgerichtet, nicht alles. Es gibt auch andere Signale, die nennen wir Broadcast Signals, wie zum Beispiel schöne Haare. Die sind jetzt nicht zielgerichtet, die sind einfach immer schön. Bei den Männchen vor allem. Die Sender achten auf die Wirkung der Signale, also bei der zielgerichteten Kommunikation, wenn ein Affe einen anderen androht zum Beispiel, dann verfolgt er, ob er sein Ziel erreicht. Wenn der andere nicht weggeht, dann wird nochmal gedroht, dann wird nochmal intensiver gedroht, dann wird vielleicht irgendwann auch gehauen, also dann wird das eskaliert, das Verhalten. Man achtet also auf den Aufmerksamkeitszustand und das Erreichen des Zieles. Das kann gelernt sein. Aber Intentionalität zweiter Ordnung ist meiner Meinung nach in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Man muss es nicht annehmen. Man kommt ganz gut mit der Intention erster Ordnung hin. Und zum Abschluss zeige ich Ihnen noch mal ein Video hier. Da sehen Sie einen Affen, Joe Manix. Das ist ein Berberaffe. Und ich weiß nicht, ob Sie gerade gesehen haben, was der gemacht hat. Der hat in die Hände geklatscht. Und ich habe seit 30 Jahren arbeite ich mit Berberaffen. Und ich hatte eine Doktorandin da und dann bin ich auch irgendwann hingefahren, um mit der zusammenzuarbeiten. Und dann hat die gesagt, ja, da ist dieser eine Affe, der klatscht in die Hände. Und ich habe gesagt, was macht der? Ja, 30 Jahre habe ich das nicht gesehen, niemals einen Berberaffen, der in die Hände klatscht. Und plötzlich taucht dieses eine Männchen auf und klatscht in die Hände. Und dann haben wir uns natürlich gefragt, wozu ist denn das da? Wann macht er das? In welchem Kontext? Haben eine Analyse gemacht. Und es ist immer verbunden mit anderen Signalen, die im Drohkontext eingesetzt werden. Also wenn er macht einen Drohgesichtsausdruck oder eine Droh, dieses auf den Boden schlagen, was ja auch eine Drohgebärde ist. Und die anderen laufen meistens weg oder es gibt Gegenaggressionen. Und das haben wir daraus geschlossen, dass es sich also offensichtlich um ein agonistisches, ein aggressives Signal handelte. Und wir wissen es nicht, was passiert ist. Wir waren nicht da, als er es gelernt hat. Aber wir denken, er hat es von den Leuten, das ist ja so ein Touristenpark und die Parkmanager klatschen in die Hände, wenn die Affen weggehen sollen und dass er sich das abgeguckt hat. Also wir sehen in diesem Bereich die Möglichkeit, dass es eine größere Flexibilität gibt, aber es ist nur einer, der das bis jetzt gemacht hat. Es gibt angeblich auch noch einen zweiten, der ist dann aber ziemlich schnell verstorben, wir konnten das nicht dokumentieren. Aber es ist erstaunlich, es gibt also offensichtlich die Möglichkeit, dass sowas erlernt werden und genutzt werden kann, aber die meisten machen es nicht. Und seit 5 Jahren, seitdem der in die Hände klatscht, klatscht kein weiterer in die Hände, außer der eine, wo wir es nicht so genau wissen. Und die Herausforderung für uns ist immer zu klären, ist das jetzt auch tatsächlich zielgerichtet und überhaupt erster Ordnung oder ist es evolviert, um andere zu beeinflussen? Weil nämlich die Evolution von Kommunikation, also die Evolution von Signalen, zielt auch darauf ab, dass das Signal eine Wirkung erzielt. Also ein Pheromon, ein Botenstoff, der niemanden anlockt, nützt nichts. Ja? Ein Drohsignal, das alle anderen ignorieren würden, nutzt nichts. Das geht dann sozusagen evolutiv unter. Und das ist für uns die große Herausforderung, abzuklären, sprechen wir jetzt tatsächlich über einen evolvierten Prozess oder über einen gelernten Prozess? Und da muss man sich dann eben immer höllisch aufpassen, wo bin ich gerade? Und zusammenfassend, knapp, die willkürliche Kontrolle über die Lautproduktion, die offene Lernfähigkeit, die wir haben, die Syntaxmaschine, die wir haben und die voll entwickelte Theorie des Geistes hat sich meiner Meinung nach entwickelt sehr viel später, nach dem Aufspalten, nachdem der letzte gemeinsame Vorfahr vor ungefähr 6,5 Millionen Jahren gelebt hat zwischen Schimpansen und Menschen. Und vermutlich reden wir ungefähr über 100 oder 200.000 Jahre. Das wissen wir nicht so ganz genau. Das ist sehr interessant, sich Artefakte anzugucken. Wann haben Menschen eigentlich angefangen, Dinge abzubilden, Zeichen zu machen, auch in ihrer Umwelt? Da würde ich anfangen zu gucken. Das ist sehr, sehr, sehr viel später. Und wir sehen, dass es nicht daran liegt, dass die Tiere doof sind. Ja, die können eine ganze Menge lernen, verstehen, auch Laute auseinanderhalten. Das ist alles gegeben. Aber auf der Produktionsseite, diese Motivation, sich auszutauschen, die Motivation, über die Welt zu reden, das ist wohl etwas, was sehr, sehr viel später erst entwickelt ist. Vielen Dank.
Die Primatenforscherin und Kognitionswissenschaftlerin Julia Fischer war das mit einem Vortrag über die Kommunikation von Affen und den Ursprung der Sprache beim Menschen. Die Aufzeichnung stammt aus dem Mai 2025. Ja, und ich habe euch vor dem Vortrag ja erzählt, dass der aus einer ganzen Reihe von ihr stammt. Und aus dieser Reihe hören wir in der kommenden Episode noch einen spannenden Vortrag. Da geht es dann darum, wie Affen und wie wir altern. Und ich spoiler schon mal, wir können von den Affen auch was lernen für unsere jungen Jahre, bevor das Alter kickt. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.